Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zum heutigen Stadttag. Ich werde heute auf Hochdeutsch sprechen für unseren Gast Roberto Balzaretti. Das Tessina, also ich kann kein Italienisch und darum ist die Sprache heute Abend Hochdeutsch. Also ich möchte ganz herzlich begrüßen Roberto Balzaretti, seit 2 Jahren Direktor der Direktion für europäische Angelegenheiten im Range eines Staatssekretärs. Kurz, der zuständige Mann für das Abkommen, das EU-Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Herzlich willkommen.
Danke. Ja. Ich sehe, Sie haben mit der guten Nachricht angefangen.
Ja. Moment, es kommt noch besser. Tja, also das EU-Rahmenabkommen, das kurz abgekürzt Institutional Agreement oder INSTA genannt wird, ist aus meiner Sicht so eine Art Never-Ending Story. Der Plot dreht sich seit Jahren um die eigentlich gleichen Knacknüsse, nämlich Lohnschutz, Unionsbürgerrichtlinien und staatliche Beihilfen. Hinter jeder dieser 3 Punkte verbirgt sich eigentlich eine Art Vetomacht. Wenn es um den Lohnschutz geht, das sind es die Gewerkschaften. Wenn es um die bürgerlichen, also um die Unionsrichtlinien geht, dann sind es die bürgerlichen. Und wenn es um die staatlichen Beihilfen geht, dann sind es eigentlich die Kantone. Aber wir werden noch dazu kommen. Gestern war ein historischer Tag für Europa. Das EU-Parlament verabschiedete Großbritannien. Also man kann sagen, sie haben eigentlich den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union besiegelt. Tja, also wenn man austreten kann, Herr Balzaretti, dann stellt sich doch die Frage, braucht man ja eigentlich auch gar nicht erst näher zu kommen.
Ja gut, bevor Sie ausgetreten sind, waren Sie sehr nah. Und im Übrigen, Sie bleiben noch Mitglieder bis morgen Mitternacht. Also Sie sind, der Rat muss das noch ratifizieren. Ich glaube, das ist heute erfolgt. Gut, wir kommen vielleicht nachher zum Rahmenabkommen zurück. Aber was wir versuchen, ist, was wir haben, aufrechtzuerhalten, zu verbessern, weil wir eben nicht aus dem bilateralen Abkommen austreten möchten. Die sind für die Schweiz wichtig, für die Schweizer Wirtschaft, für das Schweizer Volk. Und wir möchten die aufrechterhalten. Wenn möglich verbessern. Und eine mögliche Verbesserung ist, dass sie ein bisschen moderner funktionieren. Das ist die Idee hinter dem institutionellen Abkommen. Sie haben die 3 Punkte erwähnt, die noch verbesserungsfähig sind. Die müssen verbessert werden, sonst wird es kein Abkommen geben. Und es ist eigentlich nicht so, dass die Gewerkschaften bei den flankierenden Maßnahmen Schwierigkeiten machen. Das gilt für die ganze Wirtschaft, das gilt für die sozialen Partner im Allgemeinen, es gibt auch für die Arbeitgeber. Die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit sind zentral für die Personenfreizügigkeit der Schweiz, in der Schweiz. Die Unionsbürgerrichtlinie ist sehr wichtig, gewisse Teile für alle Beteiligten im Markt, und die staatlichen Beihilfen ist eine Frage, die nicht nur die Kantone interessiert, sondern die Wirtschaft im Allgemeinen. Also wir müssen in diesen 3 Fragen noch weiterkommen. Wir sind an der Arbeit. Wir werden versuchen, wenn wir bereit sind, das Abkommen qualitativ besser zu machen. Im Moment also arbeiten wir daran.
Also wir werden noch darauf zurückkommen, aber jetzt möchte ich zuerst einmal ein bisschen eine Rückblende machen in die Geschichte. Herr Balzaretti, Sie sind seit bald 30 Jahren sind Sie beim Auswärtigen Amt beschäftigt. Das war also Anfang der 90er Jahre, und da fällt mir die Jahreszahl 1992 ein. Damals wurde der EWR abgelehnt. Und 1992 oder danach wurde Staatssekretär Jakob Kellenberger mit diesem Dossier quasi beauftragt, die ersten bilateralen auszuhandeln. Das ist ein Vorbild für Sie, Jakob Kellenberger.
Ja, er ist mehr als ein Vorbild, er ist ein Mentor, es ist heute ein Freund. Wenn ich das sagen darf, also bei solcher Persönlichkeit, Er wurde vom Bundesrat damals mit einer schwierigen Aufgabe beauftragt, und nämlich nach dem Nein in der Schweiz zum EWR-Abkommen, den Faden wieder zu finden in der Beziehungen zur Europäischen Union. Und er hat dann diese ersten bilateralen Abkommen, die wir dann 1999 abgeschlossen haben, mit seinem Team natürlich, ausgehandelt.
Und 1992, wo waren Sie da?
Also. Ich war in Brüssel. Ich bin im 91 im Mai in CEDA eingetreten, nach dem sogenannten diplomatischen Konkurs. Habe ich in Bern einige Monate verbracht, eher auf Asien-Dossiers. Und dann habe ich mein Auslandjahr der diplomatischen Ausbildung in Brüssel verbringen können. Das war zwischen September 91 und September 92. Also zum großen Teil war ich im Jahr 92 in Brüssel.
Ja, also Sie sind in der Welt herumgekommen. Sie haben eine Karriere gemacht, die Sie bis jetzt zum Chefunterhändler für die EU-Rahmenabkommen gebracht hat. Sie waren in Washington, in Brüssel, in Genf, in Bern, in New York und wieder in Brüssel und wieder in Bern. Unter Carl Mireille wurden Sie 2004 Kabinettschef. 2008 ernannte Sie der Bundesrat zum Generalsekretär für das EDA, das Auswärtige Amt. 2012 bis 2016 leiteten Sie die Mission der Schweiz bei der EU in Brüssel, bis Sie dann Direktor der Direktion für Völkerrecht wurden. Und die Direktion für Völkerrechte, das ist sozusagen das juristische Gewissen der Schweiz, kann man so sagen. Ja, Washington, Brüssel, Genf, New York, Bern und so weiter. Bei Ihrer Vorgängerin im Amt wurde einst kritisiert, mit 2 Kindern auf 5 Posten in 3 Kontinenten. Das schrieb der Blick damals, als sie 2016 Chefunterhändlerin wurde. Sie, Herr Balzaret, Sie haben 5 Kinder. Wie geht das?
Gut, der Unterschied zu Pascal Beresville, soll Sie sprechen von ihr. Sie wird im Übrigen ab etwa Mai die Schweiz bei der UNO in New York vertreten, als Missionschefin dort. Der Unterschied war, dass sie eine Frau ist und dass für sie das Leben viel schwieriger war als für mich, weil ich Glück habe, eine Frau zu haben, die meistens zu Hause geblieben ist und die Kinder gehütet hat. Also für sie war es viel, viel schwieriger. Aber die Herausforderungen sonst sind für alle gleich, nicht? Also wir leben ein fantastisches Leben, wir können im Ausland Leute kennenlernen, mit Dossier betreut sein, unter sehr privilegierten Umständen, das muss man auch sagen, wäre sehr gut behandelt vom Bund. Aber für die Kinder, das ist immer eine Herausforderung, weil sie folgen einfach nicht, das ist bereichernd für sie, manchmal ist es schwierig, sie müssen plötzlich also Freundschaften ausbrechen, nicht, und wieder weggehen. Das ist eine Herausforderung, die wir im EDA sehr präsent haben. Heute werden jüngere Mitarbeiter betreut, auch begleitet, viel besser als vor 25 oder 30 Jahren. Das ist auch gesellschaftlich so geworden. Aber für Pascal war sehr wahrscheinlich das Leben ein bisschen schwieriger als für mich.
Aber ich meine, man könnte es ja auch umgekehrt machen. Also die Frau geht den Geschäften nach und der Mann bleibt zu Hause.
Also ich gehe schon davon aus, ich kenne den Ehemann von Pascal Beresville nicht gut. Ich weiß, wer er ist, dass er schon geholfen hat. Aber trotzdem, ich meine, es ist nicht genau dasselbe. Oder heute schon, vor 20, 25 Jahren wahrscheinlich weniger. Und es ist eine Tatsache, dass Pascal Beresville damals, glaube ich, als erste Kollegin den Konkurs geschaffen hat, mit Kindern, nicht? Und das war schon eine Neuigkeit. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist vor etwa 20 Jahren eingetreten. Das war schon etwas Revolutionäres. Heute ist es zum Glück total normal geworden. Heute gibt es Paare, die in Jobsharing arbeiten, Diplomaten oder Konsularbeamte. Es gibt aller Art mögliche Partnerschaften, nicht, die total akzeptiert sind. Das ist auch gut so. Aber ich meine, ich möchte meine Herausforderung nicht runterspielen, aber für Sie war es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Was verstehen Sie unter Concours? Ist das so eine Art Hürdenlauf? Oder was muss man...
Das ist schön. Warum nicht? Also es gibt ein Selektionsverfahren für die versetzbaren Karrieren des EDAS. Also für alle versetzbaren Karrieren. Versetzbaren heißt es, dass wir eigentlich verpflichtet sind, eine Stelle irgendwo im Ausland zu akzeptieren. Es läuft nicht so. Also es gibt Ausschreibungen, es gibt Diskussionen und so weiter. Aber eigentlich die Versetzbaren unterstehen eine Versetzungspflicht. Und um in dieses System hineinzukommen, gibt es eine Serie von Prüfungen, schriftlichen, mündlichen Prüfungen. Die schwierigste von allen ist, vor einer Kommission von etwa 20 Leuten nicht, also sich vorstellen zu dürfen, zu müssen. Heute gehöre ich in diese Kommission und ich erinnere mich, als ich vor fast 30 Jahren dort war, war wirklich ein Schreckmoment, nicht? Also sind alten Botschafter, Staatssekretäre, aller Art eminente Personen, nicht, die einfach so schauen und komische Fragen stellen. Also rauchen Sie, voilà. Damals war es noch schlimmer, nicht? Also welche sind Ihre politischen so Interessen? Heute ist viel sachlicher, fachlicher geworden, aber trotzdem, es ist schon eine Hürde. Und ich sage es einfach so, gehört man zum Club, nicht? Also, und das ist da gleichzeitig die Gefahr, das ist sehr gut, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist gut, oder? Aber gleichzeitig ein bisschen gefährlich. Man hat sehr schnell den Eindruck, man gehöre eben einer Art Kaste, nicht? Also von besonderen Leuten. Es ist nicht so, es braucht schon besondere Eigenschaften und Fähigkeiten. Aber nicht mehr, als wenn man, was weiß ich, also Anwalt oder sonst, also Mitarbeiter in einem großen multilateralen Unternehmen wird. Aber das ist geblieben. Und das Gute, glaube ich, ist, dass Leute aus allen möglichen sozialen Herkünften nicht Zugang bekommen, wenn sie gut sind. Ich komme aus einer ganz normalen Familie. Mein Vater war Handelsreisende, meine Mutter meistens Hausfrau zu Hause. Vor 60, 70, 80 Jahren hätte ich sowas nie geschaffen. Nicht? Also damals hat man unter gut großbürgerlichen Familien Leute ausgewählt. Also man hat quasi die Diplomatie in der Schweiz vor, ich glaube, dass der Konkurs ist etwa 50 Jahre alt, wirklich demokratisiert, nicht? Also es ist ein Hürdenlauf, wie Sie sagen, und am Ende versuchen wir heute, und das war damals, hoffe ich, auch so, die Besten unter einer großen Gruppe nicht auszuwählen, weil man den Eindruck hat, nicht nur aufgrund der fachlichen Kenntnisse, sondern auch der Art und Weise, wie sie sich äußern, benehmen, also ein bisschen auch charakterlichen Züge, den Eindruck hat, die passen nicht also in diese Welt.
Also zum Thema Runterholen von vielleicht irgendeinem Podest oder so, wenn man das Gefühl hat, da helfen ja auch die Medien. Die schreiben auch öfters über Sie. Als EU-Chefunterhändler kriegt man da ab und an eine Schlagzeile ab. Und da heißt es dann zum Beispiel Balzaretti, der Action-Diplomat, oder Balzaretti, der undiplomatische Diplomat, oder Balzaretti auf Abwägen und Balzaretti der EU-Turbo. Tja, und da hat es sogar einen Journalisten gegeben, der jetzt vor wenigen Tagen darüber geschrieben hat, dass er sogar schon wüsste, dass ihre Absetzung quasi ansteht. Und er weiß sogar schon, wer ihr Nachfolger wird. Und das sei Herr Mario Gattica, Chef des Staatssekretariats für Migration. Tja, also bei all dem, was man so ständig zu lesen bekommt, fragt man sich natürlich, wie hält man das aus?
Ich lese keine Zeitungen mehr. Nein, also vielleicht eine nach der anderen. Also ich fange mit dem letzten. Mario Gattiker ist da auch ein guter Freund. Ich kenne ihn seit Jahren. Er hat sich wirklich nicht gefreut über diese Äußerungen. Er hat überhaupt keine Lust, sich und so weiter einzulassen. Nein, ich meine, man ist so exponiert, weil man im Zentrum einer schwierigen Geschichte steht, oder? Und das ist auch okay, das muss man akzeptieren. Ich bin gut genug bezahlt, um das zu akzeptieren. Aber man vermischt sehr oft zwei Dinge, nicht? Also es gibt eine Politik in diesem Lande, Und schließlich, es gibt sie, es gibt das Volk, nicht, das entscheidet, es gibt ein Parlament, es gibt einen Bundesrat und dann, es gibt Beamte, Angestellten, nicht, also, die diese Politik umsetzen und die tun, was die Politik als Instruktion gibt und die schulden dann Rechenschaft, die kommen zurück, die erklären und so weiter. Also alles, was in diesen letzten 2 Jahren nicht so gemacht wurde, nicht nur von mir, sondern auch von vielen Kollegen, die mit mir gearbeitet haben, war immer im Einklang mit dem politischen Auftrag. Die Art und Weise, wie man das macht, das ist auch eine Charaktersache. Ich komme aus dem Süden, oder? Und vielleicht scheine ich manchmal so ein bisschen so, weiß nicht, so enthusiastisch oder so. EU-Turbo, sicher nicht. Also wenn schon Schweizer Turbo, nicht? Also ich vertrete die Schweiz in Brüssel und nicht die Europäische Union. Aber es ist auch meine Aufgabe und meine Pflicht, zurückzubringen, nicht in die Schweiz, was ich in Brüssel höre oder in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich würde sonst meine Arbeit nicht richtig tun. Aber man sollte nie die Botschaft mit dem Botschafter vermischen, nicht? Also es ist nicht, weil ich sage, dass die etwas nicht wollen, dass ich auf ihrer Seite stehe. Es ist einfach so. Also man muss da mit diesen Dingen leben. Die Presse braucht diese Personifizierung anscheinend nicht. Was mich ein bisschen stört, und das behaupte ich immer wieder, nicht, ist nicht, dass das Resultat meiner Arbeit infrage stellt. Das, natürlich kann man das, muss man das auch. Aber ist das meine Loyalität, mein Professionalismus infrage stellt? Das stört schon ein wenig. Weil alles, was wir tun, tun wir wirklich mit bestem Wissen und Gewissen, nicht im Interesse des Landes und nicht, weil wir irgendwelche versteckte Absichten haben.
Ja, man kann auch sagen, dass es ja für dieses kleine Land immer wieder erstaunlich ist, was für, sagen wir mal, diplomatische was für ein diplomatisches Personal, das man da hat, die dann rausgehen in die weite Welt und sei es nun Washington oder Moskau oder eben Brüssel, dort verhandeln. Also das ist, wie geht das? Ich meine, wie findet man diese Leute?
Gut, also ich glaube, dass wir haben der Notwendigkeit nicht, also eine Tugend gemacht, aber nicht nur im diplomatischen Bereich, auch in der Welt der Wirtschaft nicht. Also wir fangen mit den Sprachen an. Also wir sind ein Land mit vielen Sprachen, mit 4 mindestens, oder? Und dann, also ich sollte dazu rechnen, auch noch alle ausländischen Gäste, die bei uns sind, mit verschiedenen Kulturen, also wir wachsen so quasi in dieser multipolaren Welt, die wir eigentlich also innerstaatlich haben, nicht? Und das hilft. Also wir sind gewohnt, mit anderen also auszukommen. Das ist das eine. Das zweite, die Ausbildung ist hervorragend. Also die Ausbildungssysteme in der Schweiz sind Weltklasse, nicht? Und dann vielleicht, weil wir kompakt sind im Außenministerium, aber sonst in der Bundesverwaltung, ist relativ klein, relativ kompakt, kann man schneller entscheiden, auch schneller zu guten Ergebnissen kommen, nicht? Und wir sind effizient nach außen wirksam. Und wir werden auch als solche anerkannt, nicht? Also jetzt in den bilateralen Beziehungen mit der Europäischen Union ist es ein bisschen speziell und auch mit den Nachbarstaaten ist es nicht immer reibungslos. Und das ist normal. Sie haben auch eher Probleme mit den Nachbarn und nicht mit den Leuten, die 10.000 Kilometer weit weg leben. Und das ist logisch. Aber im multilateralen Bereich, an der UNO, OECD, im Europarat, wir werden geschätzt, weil wir quasi in unseren ADN nicht also diese natürliche Suche haben nach Lösungen, nach Kompromissen. Nicht? Und deswegen sind wir auch sehr gut gefahren. Wir haben ausgezeichnete Beziehungen mit allen Ländern, sehr strukturiert. Wir haben Verträge abgeschlossen. Nicht? Und vielleicht, es gibt noch ein letztes, wirtschaftlich ist das ein Fragezeichen, aber sonst nicht gefährlich. Wir haben keine versteckte Agenda, wir sind keine militärische Macht. Wir sind nicht an Drohnen, nicht? Also, und das alles hilft. Also die Qualität der Leute, die Qualität der Ausbildung und die Erfahrungen, die wir seit Jahrzehnten nicht in diesem Lande gesammelt haben, sind sehr nützlich auf der internationalen Bühne.
Ich habe mir überlegt, ist es vielleicht, dass Sie das aushalten, auch dem geschuldet, dass Sie eine asiatische Kampfsportart betreiben. Das ist nämlich Taekwondo und das ist eine koreanische Kampfsportart, die mit dem japanischen Karate verwandt ist. Und dort gibt es dann fünf Grundsätze, die zu dieser Kampfdisziplin gehören, zum Beispiel Durchhaltevermögen oder Selbstdisziplin und Unbezwingbarkeit. Ich dachte, ja, das passt doch, oder?
Ja. Gut, der Taekwondo hat ja meinen Rücken kaputt gemacht. Also Taekwondo kommt ein bisschen kurz in letzter Zeit. Aber ja, ich habe gefürchtet, dass Sie die fünf also Grundsätze fragen würden, weil ich habe die nicht so präsent. Aber Durchhaltevermögen schon, ja, das schon. Also Unbezwingbarkeit, das heißt also nie nachgeben, das geht mit dem Durchhaltevermögen. Aber es ist auch Respekt des anderen, Respekt vor sich selbst, Respekt des Spielregeln, das sind vieles in all diesen Kampfarten oder im Sport im Allgemeinen, nicht? Also hat viel zu tun mit dem Leben. Das ist eigentlich eine militärische Ausbildung. Das war ein koreanischer General, der Karate übernommen hat und modernisiert. Oder es ist viel, viel Dynamik drin im Taekwondo, viel mehr als im Karate, als Gedanke, nicht? Also eher Geschwindigkeit als Kraft. Und das passt gut zu uns Schweizer, nicht? Also wir sind vielleicht nicht so kräftig, aber wir sind schnell, wir sind gut vorbereitet, nicht? Und wir gehen immer in ein Unterfangen, jetzt möchte ich nicht in einen Kampf sagen, mit einer gewissen, wie sagt man, Modestie, also Bescheidenheit, danke. Und das hilft sehr, ja.
Ja, aber das ist also auch eine Kampfsportart, wo man eigentlich richtig ordentlich mit den Füßen tritt.
Jawohl.
Also ja. Das
mit Füßen und Armen, ja.
Ja, also man kann so richtig draufhauen. Also das und das ist vielleicht dann auch eine eben eine Eigenschaft, die man ab und an brauchen kann, vor allem wenn man sozusagen gegen eine Mehrheit sich auch nicht zur Wehr setzen, aber zumindest sich gut verhandeln muss. Also wenn man
sehen Sie, die erste Regel ist, wenn möglich, den Kampf vermeiden. Hm? Und wenn eine Mehrheit vor Ihnen steht, ist das Beste Rennen. Weglaufen. Immer, oder? Es sei denn, dass Sie einen Kalaschnikow in den Händen haben, aber das ist eine andere Geschichte. Also man muss unnötige Kämpfe vermeiden. Das ist auch ein Prinzip, nicht? Jegliche Kampfart, also Liebe ist viel besser als Kampf, als Hass, immer, oder? Das ist auch wichtig zu wissen.
Also wenn man jetzt mal so über diesen Prozess spricht, wenn man mit der EU verhandelt, also nun quasi kämpfen oder die Liebe bringen. Sie haben es mit jetzt noch 27 Partnern zu tun, wenn Sie in die Kommissionsgespräche gehen. Und ich nehme an, Sie sind nicht ganz alleine, wenn Sie das tun, aber jedenfalls Sie gegen oder Sie mit 27 EU-Partnern.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich hoffe, ich werde nicht zu lang. Wir haben in der Schweiz auch mit etwa 26 zu tun, das sind die Kantonen, und dann mit 242 Parlamentarier zu tun und dann mit aller Art Interessenvertretungen, mit 7 Bundesdepartementen und so weiter und so fort. Und das muss man kristallisieren, so quasi, nicht, also distillieren in einer Position. Es ist schwierig genug, aber das ist notwendig, nicht? Also wenn man nach außen etwas vertreten möchte, dann muss man wissen, was. Und diese Prozesse, die wir haben, sind zentral. Da, wenn Sie jetzt also vom Rahmenabkommen sprechen, hat es nicht gemängelt, nicht am Prozess, sondern man hat vielleicht gewisse Ergebnisse des Prozesses unterschätzt, nicht? Und da waren dann gewisse Schwierigkeiten in den Außenvertretungen. Die Union funktioniert genau gleich.
Ja, wer hat sie unterschätzt?
Ja, wir alle, nicht? Also wir haben gemeint, als wir das Mandat 2013 verfasst haben, dass wir gewisse Besonderheiten der Schweiz einfach ausnehmen würden, nicht? Also könnten ausnehmen aus der Diskussion, und das hat am Ende nicht so funktioniert. Und jetzt haben wir ein Ergebnis, das nicht dem entspricht, was wir erwartet haben, weil die Erwartung vielleicht zu hoch war, oder? Das ist auch eine Lehre. Da muss man entweder die Erwartung aufrechterhalten, weil die zentral ist, und dann gibt es aber kein Ergebnis, oder schauen, ob die Erwartungen nicht anders formuliert werden, damit zu einem Ergebnis kommt. Das ist eine Veränderung, das ist immer so. Aber ich sagte, wir haben diese Prozesse, Sie auch, die Europäische Union, Sie wissen, Sie waren zuerst 9, also 6, dann 9, dann 12, dann 15, 25, 27, 28, nicht? Jetzt wieder 27, es stehen Kandidaten. Die müssen auch schauen, dass was sie nach außen vertreten, ein gemeinsamer Nenner ist von all diesen verschiedenen Interessen, nicht? Also von Tampere in Finnland bis zu Catania, nicht, in Sizilien, oder Saloniko in Griechenland. Das muss alles so in etwa stimmen, nicht? Also diese Prozesse führen sie auch. Wenn wir mit denen sprechen, sprechen wir mit einem Vertreter der Europäischen Kommission, der, wie ich, den Auftrag bekommen hat, diese Interessen, die definiert wurden, nicht nach außen zu vertreten und verteidigen. Also ich spreche mit einer Person. Ja, und also wir sind nicht alleine, es gibt etwa 10 auf jeder Seite. Aber das ist so quasi, es geht hinauf zu einer und dann geht es wieder hinunter, nicht? Und dann muss es nochmal stimmen. Bei uns Parlament, Kantone, Volksabstimmung und bei Ihnen auch. Bei Ihnen gibt es auch einen Rat der Mitgliedstaaten, oder? Und das ist ein europäisches Parlament. Also so funktioniert es. Das muss man realisieren, nicht? Also es ist immer eine Definition der eigenen Interesse, die man konfrontiert mit der Definition der Interessen der anderen. Und die Kunst ist so, den Weg zu finden, um etwas Gemeinsames oder zu erreichen. Es ist uns immer gelungen. Und es sollte uns auch diesmal gelingen, nicht? Weil eigentlich die Interessen sind konvergent, meistens nicht. Und wo die nicht konvergent sind, da muss man schauen, dass man diese Besonderheiten, die gerechtfertigt sind, nicht aufweist, damit sie als solche auch anerkannt werden. Das ist die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit beim Rahmenabkommen im Moment ist, das, was wir als besonders sehen für die Europäische Union, nicht so besonders ist, wie wir es meinen, nicht? Und ich weiß, es wird sehr abstrakt, aber dort müssen wir schauen, nicht, dass entweder wir darauf beharren, weil das vital ist, und dann nehmen wir in Kauf, dass es kein Abkommen gibt, ja, mit den Konsequenzen, oder sonst versuchen wir, sie zu überzeugen, nicht, also einen Schritt in unsere Richtung zu gehen, oder wir gehen einen Schritt in ihre Richtung. Das ist immer so. Wir sind noch nicht so weit.
Wir sind also seit 2013 wird verhandelt, wir sind noch nicht so weit. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwann nach dem 17. Mai dann doch ein bisschen Bewegung in die Sache kommt. Am 17. Mai stimmt Schweizer Volk über die Begrenzungsinitiative ab, die eigentlich, man kann sagen, eigentlich das Ganze auch mal wieder stoppen will. Und dann nachher, bis dann wartet man eigentlich, und dann nachher vielleicht dann wird sich dann eine gewisse Bewegung zeigen. Aber das, was Sie jetzt beschrieben haben in Brüssel, das läuft da, und dann haben Sie ein Verhandlungsergebnis und dann haben Sie einen vollgepackten Koffer mit Papieren und dann reisen Sie damit nach Bern. Und dort sitzen nicht ein Verhandlungspartner oder 10, sondern da sitzen, wie Sie es beschrieben haben, zuerst einmal haben Sie es mit dem Parlament zu tun, mit den Kantonen zu tun, mit dem Bundesrat zu tun, und letzten Endes haben Sie es eigentlich mit der ganzen Schweiz zu tun, also 8 Millionen. Und wie gehen Sie damit um? Ich meine, wie kann man das dann dort sozusagen konzentrieren?
Ja, das ist unser System, und das ist auch gut so. Sehen Sie, ich glaube wirklich, dass wenn es oben nicht stimmt, mit was die, also jetzt sage die Basis, oder? Dass die Leute spüren und möchten, dann funktioniert es in unserem Lande nicht. Also man muss im Voraus schauen, dass was wir tun im Einklang ist mit, sagen wir so, mit einer möglichen Mehrheit. Oder sonst, ab und zu muss man versuchen, diese Mehrheit zu bewegen, nicht also etwas anders zu akzeptieren. Es hat sehr gut funktioniert in der Schweiz in den letzten 120, 30, 40 Jahren. Nicht? Also, ich meine, das Volk hat am Ende auch Recht, wenn es nicht Recht hat. Weil ich glaube nicht, dass sich das Volk nicht irren kann. Also ich sage jetzt etwas Gewagtes, oder? Wir können uns kollektiv irren, das ist möglich, oder? Aber das geschieht, weil etwas Falsches vorher passiert ist. Also wir haben nicht klar genug erklärt, wir haben das Falsche genommen, nicht, und versucht, das Falsche zu tun und so weiter. Diese demokratischen Verfahren sind zentral und die sind auch für die Europäische Union zentral. Die Europäische Union wurde, wie man schon schön sagt, auf Deutsch top-down gebaut, oder? Von oben nach unten, sonst gäbe es sie heute nicht. Es ist so. Oder? Das war ein Projekt der Eliten nicht. Heute müssen Sie sehen, und Sie sehen es auch nicht, also schauen Sie, wie die Kommissare, wie die Minister nicht in verschiedenen Ländern sich äußern, die Bewegungen, die es gibt, also in Nachbarländern zum Beispiel nicht. Heute müssen Sie schauen, dass vermehrt das europäische Volk nicht einbezogen wird in den Entscheidungsverfahren. Viel komplizierter für Sie. Sie sind 500 Millionen, nicht? Wir sind 8 Millionen, auch noch föderal strukturiert und wir haben eine langjährige Erfahrung. Aber das muss stimmen und das müssen wir tun. Also wir müssen erklären im Voraus, was wir gedenken zu tun, mehr oder weniger sicher sein, dass das geht, dann versuchen nach außen das zu tragen und zurückkommen und erklären. Wenn es gut gegangen ist, ist die Erklärung relativ einfach. Und sonst muss man erklären, warum es nicht funktioniert hat und was die Ergebnisse waren. Nicht so transparent und klar wie möglich. Immer wieder, immer wieder. Ich war im letzten Jahr an Dutzende von Konferenzen und von habe teilgenommen an Dutzende von Versammlungen wie diese heute Abend. Und viele skeptische Gesichter gesehen. Aber wenn man erklärt und erklärt, dann ist ein Teil des Skeptisch weg und dann kann man aufbauen, nicht? Und dann es ist eine Frage des Vertrauens. Des Vertrauens, und ich glaube, das Vertrauen in unseren Behörden ist gut, das sagen Umfragen, nicht? Und das zählt auch, nicht? Also sind Leute, die nah sind bei Ihnen, nicht? In der Lokalpolitik, in der Gemeindepolitik, auf kantonaler Ebene. Also die Institutionen des Landes helfen auch, nicht? Also je näher man ist, desto einfacher ist es auch, komplizierte Dinge zu erklären. Aber wir werden, also wir sowieso nicht in der Schweiz, aber auch andere, nicht mehr darum herum kommen, sich mit der Volksmeinung zu konfrontieren, nicht? Sonst geht es vielleicht eine Weile und dann geht es nicht mehr. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen, aber Sie schauen die Tagesschau, nicht? Also was in Nachbarländern geschieht, wenn etwas entschieden wird, nicht, und von oben nach unten aufoktroyiert, das nicht passt. Das geht nicht, oder?
Ja, das ist in unserem Land funktioniert das so, aber das den Europäern zu erklären, das wird natürlich auch immer schwieriger. Und also eigentlich verstehe ich nicht, wieso es nicht ganz simpel und einfach ist, den Schweizern zu erklären und den Schweizerinnen zu erklären, was ist die Bedeutung des europäischen, des EU-Rahmenabkommens. Es ist nämlich eigentlich so, man muss sich vorstellen, pro Tag gehen 1 Milliarde, also Waren und Dienstleistungen in der Höhe von 1 Milliarde Franken über die Schweizer Grenze. Und das, davon profitieren hier in der Schweiz rund eine Million Arbeitsplätze. Das ist die Bedeutung des EU-Rahmenabkommens. Muss man sich mal vorstellen, was es heißt, wenn das nichts daraus wird. Dann hat die Schweizer Wirtschaft oder die Schweiz auch sonst ein gesellschaftliches Problem. Und ich denke, das muss man den Leuten erklären. Und jetzt ist es natürlich so, bisher war es so, dass man hat zum Beispiel in Deutschland hat man ein Auto eingelöst und da hat der TÜV dann gesagt, das ist jetzt in Ordnung, das Auto kann verkauft werden. Und wenn das so war, dann konnte man oder kann man, das ist ja jetzt heute so, wird es hier in der Schweiz, kann man das Auto auch kaufen. Ja, und das war immer so und jetzt soll das plötzlich nicht mehr so sein. Also das ist ja eigentlich das Problem an der Sache. Man hat den sogenannten autonomen Nachvollzug betrieben über Jahre. Und man hatte diese beiden Abkommen, die bilateralen 1 und 2. Fünf wichtige Dossiers waren darin zusammengefasst. Das Ganze hat aber eine gewisse Statik. Ja, also es ist, und was jetzt eigentlich die Europäische Union gemerkt hat, es müsste eine Dynamik bekommen. Und das ist das, glaube ich, was die Schweizer nicht so ganz verstehen.
Also Sie möchten, dass ich doch einen Vortrag über das Rahmenabkommen halte. Also ja, das mache ich sehr gerne. Also das Autobeispiel im Übrigen, also Autos, Sie haben Deutsche gesagt, es gibt auch Französische und Italienische.
Gut, okay, wir wollen niemanden ausschließen.
Britischen wird es ein bisschen schwieriger vielleicht, aber die dürfen in der Schweiz also gekauft und gefahren werden, weil wir ein Abkommen haben mit der Europäischen Union. Also wir könnten natürlich auch entscheiden, dass alles, was auf den Markt gebracht wird, in Deutschland auch für uns gut ist. Das wäre souveränitätsmäßig nicht gerade glänzend, oder? Und deswegen haben wir ein Abkommen. Wir anerkennen die Zertifikation der TÜV-Stelle in Deutschland. Sie anerkennen im Übrigen die Zertifikation von Produkten in der Schweiz. Also die Zulieferindustrie für die deutsche Autoindustrie aus der Schweiz ist enorm, oder? Das ist da wichtig. Diese Abkommen erlauben Waren über die Grenze zu gehen. Also ökologisch wahrscheinlich nicht super, oder? Also es gibt Teile von Autos, die hin und her reisen 4-5 Mal, bevor das Auto steht. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht fahren wir alle mit Fahrrädern in Zukunft nicht und da gibt das Problem nicht mehr. Aber das ist die Wichtigkeit dieser Abkommen. Wir haben versucht, 1999 und dann 2004 rechtlich das zu regeln, was die europäischen Mitgliedstaaten unter sich geregelt haben, so dass es auch für uns gilt. Und jetzt ist das institutionelle Abkommen, die Modernisierung dieser rechtlichen Grundlage, indem wir beschließen sollten, dass bei Entwicklungen des Rechts in den Bereichen nicht dieser Abkommen wir nicht mehr jedes Mal Entscheide fassen müssen, nicht? Also, und ohne Entscheide geschieht nichts, sondern wir dynamisch anerkennen, dass diese Entscheide zur Normalität werden, es sei denn, dass wir nicht einverstanden sind. Aber was wir da gewinnen, ist, dass wir uns beteiligen können an die Erarbeitung des Rechts. Heute sind wir nicht dabei. Heute bekommen wir das Recht in einem gemischten Ausschuss, können wir Ja oder Nein sagen, sagen wir normalerweise Ja. In Zukunft können wir Ja sagen, aber wir sind dabei bei der Erarbeitung des Rechts. Wir können uns auch einbringen, oder? Das ist die Idee. Das Problem ist das, vielleicht zum Teil, aber es ist eher inhaltlicher Natur. Die sozialen Partner in der Schweiz, und sie haben einen Punkt, haben Angst, dass bei der Personenfreizügigkeit, dieses Abkommen fällt auch unter das institutionelle Abkommen, diese Dynamisierung zu einer Verschlechterung des schweizerischen Rechts führt, nicht? Und deswegen müssen wir sicherstellen, dass dem nicht so ist. Die Union hat etwas angeboten, das ist im Entwurf des Abkommens, das betrachten wir insgesamt, ja, als Schweizer als nicht genügend, wir müssen das verbessern. Und gleich in den zwei anderen Bereichen. Die übergeordnete Frage, und die ist wichtig, oder, ist, dass wollen wir von einem eher statischen System, wo wir formell immer wieder bestimmen können, ob wir etwas tun oder nicht, zu einem dynamischeren übergehen, wo wir immer noch Nein sagen können, aber prinzipiell Ja gesagt haben, übergehen. Das heißt, wollen wir uns in diesen fünf Bereichen, also wir haben etwa 150 Abkommen abgeschlossen, wir sprechen hier von fünf, die sind aber wichtig, wollen wir uns ein bisschen mehr integrieren, nicht? Also, und gleichzeitig uns ein bisschen mehr beteiligen, an was entschieden und vorbereitet wird. Das ist die Hauptfrage. Aber wir müssen zuerst diese drei, die sind nicht technisch, die sind drei wichtige Punkte nicht also besser regeln im Abkommen, sonst wird es kein Abkommen geben. Und dann werden wir, da mache ich, also mich also bereite mich vor, nicht, werden wir eine spannende Diskussion haben, die eher philosophischer Natur ist. Oder? Was heißt das dann für die Schweiz als Land, für die Beziehungen zu diesem großen Nachbar Europäische Union, nicht? Also diese Dynamisierung, diese bessere oder tiefere Einbettung im europäischen System. Nicht so wie beim EWR 92, das war wirklich multilateral und alle Bereiche plus also institutionell ein Pfeiler mit einer Überwachungsbehörde, supranational, mit einem supranationalen Gericht. Das ist alles hier nicht der Fall. Aber trotzdem, oder? Es ist ein Schritt in Richtung mehr Integration. Wollen wir mehr europäische Integration oder nicht? Und wir müssen bei der Beantwortung dieser Frage dann daran denken, dass wir, ich sage jetzt keine Antwort, Sie werden die Antwort geben, oder? Aber wir sind ein europäisches Land und wir haben Konkurrenten in der Welt wie China, wie Amerika, oder? Wie die USA, wie Russland, wie Afrika, und wir sind in Europa. Also das ist eine Tatsache.
Also die Schweiz kann sich daran schon beteiligen, an diesen Diskussionen, wie sich das Gesetz entwickeln soll. Das nennt sich das sogenannte Decision Shaping. Aber die Schweiz kann nicht entscheiden, ob dann das Gesetz so und so umgesetzt wird, nämlich das Decision Making.
Die Schweiz kann das dann in gemischten Ausschuss entscheiden. Und wenn beim Decision Shaping die Beteiligung nicht zufriedenstellend ist, dann kann man immer noch im gemischten Ausschuss sagen, nein, danke, das übernehmen wir nicht. Das ist so vorgesehen.
Und die große Errungenschaft ist eigentlich, dass es diesen gemischten Ausschuss geben soll. Das war ursprünglich, glaube ich, nicht so gedacht von der Europäischen Union. Ne?
Nein, die gemischten Ausschüsse gibt es in alle bilateralen Abkommen, die wir abgeschlossen haben. Hier wäre ein übergeordneter Ausschuss mit dem Recht, das bleibt nicht, also Nein zu sagen. Aber natürlich dann mit gewissen Konsequenzen, weil wenn wir nicht gleich sind im Recht, dann können wir auch nicht darauf beharren, dass was wir produzieren gleich behandelt wird im Markt, wo das Recht sich entwickelt hat. Oder? Mhm. Das ist die Diskussion, die wir in diesen Tagen führen über die MedTech-Branche und so. Das wird jetzt sehr technisch, aber ein Markt funktioniert eigentlich nur, wenn alle im Markt das gleiche Recht anwenden und beachten. Und da kann man einen Schritt weiter gehen, oder? Und wenn nicht der Fall ist, dann braucht es eine Instanz, die endgültig sagt, ist es trotzdem gut oder nicht. Innerstaatlich haben wir damit keine Probleme, nicht? Also wenn die Tessiner Behörde Bundesrecht anwenden und der Betroffene der Meinung ist, das sei nicht richtig, dann geht es bis zum Bundesgericht, der entscheidet nicht und die Behörde in Tessin wendet das Recht anders an, oder? Und nämlich, wie das Bundesgericht gesagt hat. Die Schwierigkeit ist hier, dass wir mit einer multilateralen, supranationalen Behörde zu tun haben, die diese Frage dann beantwortet. Nicht? Wir können immer noch Nein sagen, aber es hat Konsequenzen. Und das ist eben der philosophische Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir wollen. Nicht? Wenn wir nicht wollen, dann müssen wir nicht. Aber wenn wir mehr integriert sein möchten, weil wir glauben, das sei gut für uns, das entscheiden wir dann müssen wir das akzeptieren.
Jetzt ist es ja so, dass es eben, das war auch schon zu Anfang des Gesprächs, der Punkt, eben die sogenannten Knackpunkte seit vielen Jahren, geht es eben um das Thema Lohnschutz, also diese flankierenden Maßnahmen, dann diese EU-Bürgerrichtlinien. Da geht es darum, dass man eigentlich von der EU gerne wünscht, dass es einen besseren Zugang von europäischen Bürgern zu den schweizerischen Sozialeinrichtungen geben soll, also wenn zum Beispiel jemand hier arbeitet. Und das Dritte sind eben diese staatlichen Förderungsinstrumente, wie zum Beispiel, wie es in der Landwirtschaft gibt und Wasserkraft.
Nein.
Vielleicht auch nicht?
Nein. Also ich entschuldige mich im Voraus, es wird sehr technisch, aber ich halte das so einfach wie möglich, oder? Es sind drei Dinge. Erstens, bei den flankierenden Maßnahmen wünscht sich die Europäische Union, dass wir die neuen Texte, die neuen Richtlinien übernehmen. Das Problem ist dort eigentlich sind wenig die neuen Richtlinien über Entsenderecht, über Durchsetzung des Entsenderechts, sondern die Tatsache, dass wir ein System haben, der wirklich besonders ist für unsere Bedürfnisse. Also unser Markt ist wirklich besonders. Das Lohngefälle, vielleicht ein bisschen weniger zu Süddeutschland, aber zu Norditalien, ich komme aus dem Tessin, das ist enorm. Und wir möchten nicht, auf keinen Fall, dass mit der Übernahme dieser neuen gesetzlichen Grundlage die Möglichkeit, die wir heute haben, die Löhne und die sozialen Bedingungen zu schützen, der Entsandten, das heißt der Italiener, die ins Tessin kommen, aber auch der Ansässigen, nicht Tessiner oder Italiener, die dort sind, wir möchten auf keinen Fall diese Möglichkeiten, die wir haben, reduzieren. Und jetzt ist der Streit darüber, ob was angeboten wird, eine Gefahr ist oder nicht. Und die Mehrheit der Leute, die wir während fast 6 Monaten konsultiert haben, kommen zum Schluss, dass was heute angeboten wird, nicht gut genug ist. So, wir müssen das verbessern. Wir müssen das tun. Das sind nicht die Gewerkschaften. Das ist das Land, das sagt, das muss verbessert werden. Bei der Unionsbürgerrichtlinie ist die Sache ein bisschen komplizierter, philosophisch komplizierter, weil diese Richtlinie ist eine Richtlinie, die Europäische Union erlassen hat nach dem Maastrichter Vertrag. Der Maastrichter Vertrag von 1992 schafft das Konzept der Unionsbürgerschaft. Das hat nicht mit Stimmrechte zu tun. Es hat damit zu tun, dass die Union damals anerkannt hat, dass Leute, die in den Mitgliedstaaten der Union leben, europäische Bürger sind, Bürger der Union. Und nicht mehr Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Selbstständige, Rentiers oder Nichtstuende. Die sind alle Bürger. Und aus diesem Konzept folgen dann gewisse Konsequenzen nicht, die auf das bilaterale Verhältnis nicht passen, weil wir 1999 ein Abkommen abgeschlossen haben über die Freizügigkeit von Erwerbstätigen. Und wir sind selbstverständlich als Schweizer keine Unionsbürger geworden, weil sie das neue Konzept entworfen haben. Und jetzt geht es darum zu schauen, ja, was ist relevant in dieser Richtlinie für das bilaterale Verhältnis. Wir sind dort nicht im Klaren. Es gibt Bestimmungen in dieser Richtlinie, die durchaus relevant sind, Familiennachzug zum Beispiel nicht. Es gibt Bestimmungen, die wir auf keinen Fall übernehmen wollen. Zum Beispiel, wir möchten die Möglichkeit, die wir heute haben, Leute auszuschaffen, aufrechtzuerhalten. Die wird in der Unionsbürgerrichtlinie anders geregelt. Dann es gibt eine Reihe von Bestimmungen, die in der Mitte sind, also in der Grauzone nicht. Und die Sozialhilfe, die Sie erwähnen, wäre eine Konsequenz eines neuen Konzepts der Niederlassungsfreiheit, die in der Richtlinie günstiger geregelt ist als im Ausländergesetz, in der Ausländergesetzgebung der Schweiz. Das sind die Schwierigkeiten. Aber die Europäische Union wünscht nicht, dass ihre Bürger nicht einfacher in die sozialen Systeme der Schweiz kommen. Das macht sie sicher nicht. Sie möchte, dass alles gleich behandelt werden, wenn sie gleich behandelt werden müssen. Und diese Unterscheidungen sind schwierig. Bei den Beihilfen ist die Sache ein bisschen einfacher. Das Abkommen regelt nur das Beihilferecht für das Luftverkehrsabkommen. Und in keinem anderen Bereich wird Beihilferecht der Union angewendet in der Schweiz. In Zukunft sollten wir Abkommen abschließen, wo Beihilferecht relevant ist, würden wir aber den Rahmen übernehmen, der heute im institutionellen Abkommen ist. Also Wasserkraftwerk hat nichts zu tun, Kantonalbanken nichts zu tun, Skilifte nichts zu tun, Schwimmbäder nichts zu tun. Ich habe alles gehört, oder? Das kleine Problem, das wir dort haben, ist, dass wir möchten vermeiden, dass Effekte gibt auf horizontaler Ebene, nicht? Also die nicht erwartet sind. Und da sagen insbesondere die Kantone, aber auch andere, der Text ist nicht so klar. Man müsste präziser sagen, dass alles, was Sie jetzt erwähnt haben, auch nicht indirekt zum Zuge kommt, oder? Da müssten wir das klar festhalten. Also es sind 3 schwierige Fragen, die wir behandeln müssen. Es gibt Arbeitsgruppen, die darüber arbeiten. Ich werde nichts Inhaltliches sagen, das wurde auch so vereinbart, nicht? Also wir arbeiten diskret, bis wir bereit sind. Wenn wir dann bereit sind, qualitativ, dann gehen wir nach Brüssel und machen diese Forderungen geltend.
Und Sie denken, dass auch von der Leyen diese Geduld aufbringt, die Herr Juncker hatte, weiter mit der Schweiz zu verhandeln? Ist es dann nicht irgendwann, haben die vielleicht irgendwie genug davon?
Also ich habe keine Antwort. Also wir arbeiten nicht mit der Geduld. Wir arbeiten mit den konkreten Problemen, die wir haben. Und das ist auch der Union nicht geholfen, nicht. Also wenn wir etwas schnell abschließen würden, das ein Jahr später vom Volk verworfen wird. Und das hat man Frau von der Leyen sehr klar erklärt, nicht? Also die Bundespräsidentin, unsere Frau von der Leyen in Davos getroffen. Ich war dabei, ich durfte dabei sein. Und die Botschaft war diejenige, die ich jetzt Ihnen also anbringe. Plus, also wir kommen schon, aber wir erwarten auch eine gewisse Flexibilität von der Europäischen Union, weil diese drei Punkte müssen wir so regeln, dass es für beide stimmt, oder? Und wir werden sehen. Also da gehen wir zurück, was wir vorher diskutiert haben. Wir müssen zuerst klar wissen, was wir wollen. Und dann müssen wir das vertreten. Und wir müssen dann da in Kauf nehmen, dass vielleicht das nicht akzeptiert wird. Oder? So ist das Leben. Und dann müssen wir entscheiden, ja, gehen wir einen Schritt zurück oder nicht. Und vielleicht wird das angenommen, gut. Vielleicht muss man darüber diskutieren. Vielleicht findet man einen dritten Weg, der immer noch okay ist. Und vielleicht gibt es diesen Weg nicht. Und das heißt dann, dass wir kein dieses institutionelle Abkommen wir nicht haben. Und dann haben wir sehr wahrscheinlich gewisse Schwierigkeiten, nicht, beim Marktzugang, weil die Europäische Union seit jetzt etwa 10 Jahren sagt, wir müssen die Beziehung neu gestalten, weil Sie Schweizer nicht in unserem Binnenmarkt dabei sind. Gut, wir haben erwidert mehrmals und Sie sind in unserem, nicht? Und also es gibt eine gewisse Reziprozität und niemand möchte das alles zerstören. Es funktioniert eigentlich sehr gut, ja, wirtschaftlich. Sie haben die Zahlen vorher erwähnt, 1 Milliarde pro Tag an Waren, 1 Milliarde pro Tag an Dienstleistungen. Das ist enorm, oder? Das ist, was wir in einem Jahr mit Indonesien haben. Und Indonesien ist ein Land mit 180 Millionen Einwohnern, nicht? Also mit Baden-Württemberg tauschen wir so viel aus wie mit China. Und Baden-Württemberg und Bayern zusammen fast so viel wie mit der USA, mit den USA. Also wir können lange nach anderen Märkten suchen, nicht bevor wir das alles haben. Also wir müssen schon Sorge tragen. Aber gleichzeitig, wir sollten nie etwas tun, was schlecht ist, nicht, um etwas zu retten, weil das kommt nicht gut. Das ist noch schlimmer. Und das versteht die Europäische Union auch. Also ich bin sicher, das verstehen Sie. Sie werden jetzt ja ein bisschen ungeduldig, aber das ist auch, wie kann ich sagen, das ist auch Politik, nicht? Man sagt, wir seien ungeduldig und so, man macht Druck indirekt, direkt. Das gehört zum Spiel. Wichtig ist, dass wenn wir bereit sind, unsere Positionen nicht klar vortragen. Und da bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die bereit sind, mit uns darüber zu diskutieren.
Also ich habe in der NZZ gelesen, dass die beiden, sagen wir Ruger und eben von der Leyen in Davos Reizwörter unterlassen haben. Da nehme ich an, das sind genau diese drei, von denen wir gesprochen haben. Man weiß auch nicht, ob Frau von der Leyen vielleicht auch Kampfsport macht und sich in Geduld üben kann, wie Sie das tun. Auf alle Fälle, es ist natürlich in der Vergangenheit so gewesen, seit 2015 hat es, Sie sind der vierte Chefunterhändler in dieser Zeit, also man hat eigentlich relativ immer mal wieder quasi einen Wechsel vorgenommen und gerade auch, wenn es schwierig war oder wenn man vielleicht auch eine Entschuldigung brauchte, wieso es mit der Schweiz nicht schneller vorwärts geht, hat man einfach mal gesagt, ja, wir haben jetzt einen neuen
Präsidenten.
Nein, einen neuen Präsidenten. Ah. Ja, wer weiß. Jedes Jahr einen neuen Präsidenten, aber vielleicht auch jedes Jahr einen neuen EU-Unterhändler.
Das ist gute Taktik, oder? Das ist gestaffelte. Also vielleicht kommen diejenigen, die vor 4 Jahren am Ball waren, zurück, oder? Und da fangen wir wieder von vorne an. Das wäre gerade klug, oder? Wir sind immer frisch.
Sind immer frisch und diejenigen, die dann gehen, die bekommen dann, werden natürlich befördert. Herr Jakob Kellenberger wurde dann ins IKK, ist Präsident geworden im IKK.
Und er hat die Abkommen abgeschlossen, also ihm ist das gelungen, hat es auch verdient.
Das stimmt, also dann, wenn Sie Ihrem Vorbild nacheifern, dann müsste das noch klappen. Bevor ich auch das Publikum mit einbeziehen möchte, die vielleicht auch noch Fragen haben, eine Frage interessiert mich noch, das war zu Anfang des Gesprächs, haben wir über den Austritt von Großbritannien gesprochen in ungefähr 24 Stunden. Was wird das ändern, auch für die Schweiz?
Also Es ist eine Frage, die zwei, drei Antworten verlangt. Also kurzfristig, also übermorgen, ändert das nichts. Weil Großbritannien jetzt den Entscheidungsvertrag hat, also die haben es ratifiziert, aber die Europäische Union und Großbritannien vereinbart haben, dass bis Ende 2020 die rechtliche Grundlage dieselbe bleibt. Das heißt, für uns bleibt Großbritannien ein EU-Land, ist es kein EU-Land mehr, rechtlich gesehen. Die Abkommen, die wir haben mit der Europäischen Union, die heute auf Großbritannien auch anwendbar sind, logischerweise gehen weiter bis Ende 2020. Also wir haben ein Jahr Zeit, wo nichts, gar nichts geändert wird. Großbritannien und die Europäische Union werden dann anfangen, nehme ich an, relativ schnell, sich Gedanken zu machen, wie sie die künftige Beziehung gestalten möchten nach dieser Übergangszeit. Also sie müssen eigentlich am 1. Januar 2021 oder später, wenn sie bis Juni 2020 entscheiden, diese Frist zu verlängern, sie müssen neue Abkommen abschließen, weil die Abkommen, die heute ein Jahr lang noch gelten, provisorisch dann nicht mehr gelten. Das heißt eigentlich, wir hatten eine Gefahr vom No-Deal, kein Abkommen bis jetzt. Jetzt gibt es eines und jetzt verschiebt sich die Gefahr ein Jahr weg. Oder? Es kann doch sein, dass am Ende 2020 sie diese Frist nicht verlängert haben, aber sie auch keine neuen Abkommen haben. Und dann gibt es ein Loch und es gilt einfach WTO-Recht. Wir haben, weil wir vorsichtig sind, eine Strategie 2016 entschieden. Das war der damalige Departementschef, Bundesrat Burkhalter. Wir haben die genannt mit ein bisschen Humor, Mind the Gap. Und wir haben 7 Abkommen abgeschlossen, 5 Abkommen plus 2 provisorische Abkommen im Bereich Handel, Migration, Verkehr, Straßenverkehr, Luftverkehr und Versicherung. Es ist sehr wichtig für uns, für die Versicherungsbranche. Die sind Abkommen, die gelten würden, wenn gelten sollten, wenn Großbritannien ohne Deal die Europäische Union verlassen hätte. Die sind jetzt sozusagen in einem Schrank und die erlangen nochmals Gültigkeit nach dieser Übergangszeit. So, wir sind in etwa bereit, auch am 1. Januar 2021. Was wir versuchen möchten, ist in diesem Jahr 2020 diese Abkommen vielleicht noch ein bisschen zu verbessern. Und gleichzeitig werden wir versuchen, da braucht es die Briten nicht, über die künftige Beziehung zu diskutieren. Wir sind sehr interessiert an Abkommen im Finanzwesen, also Finanzdienstleistungen, polizeiliche Kooperation, geistiges Eigentum, Forschung, Bildung in vielen Bereichen. Also wir werden versuchen, parallel zur Europäischen Union mit Großbritannien die Beziehung auf rechtlicher Ebene zu erweitern nicht, und zu entwickeln. Aber wenn es uns nicht gelingt im nächsten Jahr, das wird nicht einfach, nicht, die werden beschäftigt sein mit anderen Sorgen, wir sind bereit für den Fall, dass sie nichts haben. Oder wir sind auch bereit für den Fall, dass sie austreten und dann etwas mit der Union vereinbaren, das für uns nicht genügt, oder wir haben die Abkommen, die wir brauchen. Eigentlich, wir waren gut, wir waren sehr, sehr frühzeitig daran. Man muss auch sagen, Großbritannien hatte wahrscheinlich auch ein Interesse, mit uns diese Abkommen schnell abzuschließen, weil sie konnte so zeigen, dass es möglich ist, oder mit einem Drittlandabkommen abzuschließen.
Also so wie Sie sprechen, kann man auch sagen, also mit dem Status quo, wie er jetzt zurzeit herrscht, kann man eigentlich ganz gut leben. Auch wenn man vielleicht ein bisschen mit der Börse, mit den Richtlinien und so weiter da...
Jetzt sprechen Sie von der Europäischen Union.
Von dem Verhältnis zwischen der Schweiz. Ich meine, es ist ja jetzt eben, wie Sie es beschrieben haben, es verzögert sich jetzt einfach alles. Erst einmal bleibt alles gleich und dann muss man das verhandeln zwischen Großbritannien und der EU. Und
Es ist noch mehr, als es lässt sich gut leben. Also diese Übergangszeit ist im Scheidungsvertrag, oder? Eingebildet. Die bedeutet, dass wir ein Jahr lang eigentlich keine Scheidung de facto haben. Die haben die de jure entschieden, die verlassen die Europäische Union, aber eigentlich de facto können wir weiterarbeiten, wie wenn die noch drin wären. Für Sie natürlich ist eine andere Geschichte, nicht? Sie sind bei den Entscheiden nicht mehr dabei, Sie haben keine Abgeordnete mehr im Europäischen Parlament, Sie sind im Rat nicht dabei, Sie sind in der Kommission nicht dabei. Für Großbritannien ist doch eine andere Geschichte. Für uns in den Beziehungen zu Großbritannien geht es ein Jahr weiter wie heute.
Und die Situation, wie sie heute herrscht, die kann zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, die kann auch noch eine Weile lang so weitergehen. Und wir haben alle Geduld.
Also das würde ich so nicht sagen, nicht? Erstens haben wir klar gesagt, dass wir ein institutionelles Abkommen wünschen. Das haben die politischen Behörden in der Schweiz klar gesagt, dass wir haben das Abkommen verbessern wollen, dass wir mit Verbesserungsvorschlägen kommen. Und wir stellen fest, dass die Abkommen, nicht die Marktzugangsabkommen, nehmen Sie also die Konformitätsbewertungen, zum Beispiel Gesundheit, das wir noch nicht haben, und andere Abkommen, eigentlich erodieren könnten, wenn wir diese Frage nicht regeln. Das stellen wir schon heute fest. Eigentlich hat die Erosion schon angefangen. Die Börsenäquivalenz wurde nicht verlängert. Deswegen hat das unser Parlament entschieden, nicht also einen Erweiterungsbeitrag zu leisten an den Staaten Ost- und Zentraleuropas, aber mit der Auflage, dass keine Rappe fließt, wenn wir weiterhin diskriminiert werden. Bei MRA, also die technischen Handelshemmnisse, haben wir jetzt ein Problem mit der Medizinalbranche nicht. Gesundheit ist die gute Nachricht von heute, dass die Kommission uns in ihrem Early Warning System, also Coronavirus, das ist das Stichwort, ad hoc zulässt. Das ist sehr wichtig, oder, dass wir diese Informationen austauschen, aber es ist ein ad hoc Entscheid. Forschung, wir müssen unsere Teilnahme an Forschung und vielleicht Bildung und vielleicht Kulturprogramm der Europäischen Union erneuern. Das Abkommen muss neu verhandelt werden. Das neue Abkommen gibt es noch nicht. Also ob es weitergehen kann wie heute, also wir können das schon behaupten und verlangen, nicht? Aber es braucht zwei, um die Beziehung weiterzuführen. Und die Europäische Union hat sind Tatsachen. Also ich gehe jetzt zurück auf der Botschaft, der die schlechte Nachricht also zurückbringt. Aber schießen Sie nicht gegen mich. Also die Nachricht ist eine Nachricht aus Brüssel. Nicht? Sie haben gesagt, dass Sie nicht willentlich sind, einfach weiterzufahren, als ob nichts geschehen wäre. Also es geht vielleicht noch eine Weile und dann beginnt zu erodieren. Was das heißt, volkswirtschaftlich, sozial, das ist schwierig vorauszusehen. Nicht? Das sind Prozesse, die lange Zeit angehen. Aber es ist Tatsache, dass wir heute etwas Gutes haben, nicht? Und dieses Gute vielleicht ein bisschen weniger gut wird. Und da werden wir andere Wege suchen und finden müssen, wenn wir weiterhin denselben Zustand mindestens aufrechterhalten möchten.
Also vielen Dank. Ich möchte gerne auch das Publikum fragen, ob hier Fragen sind aus dem Publikum für...
Ich wäre interessiert zu hören, gibt es Spuren in Ihrer Entwicklung, in Ihrer politischen, beruflichen Entwicklung von parteipolitischen Zugehörigkeiten? Oder wie bei uns, oder ich persönlich, ich habe es immer gern, wenn ich ein bisschen höre oder spüre, ist das eine bürgerliche Meinung? Ist das eine nicht bürgerliche Meinung? Wie positionieren Sie sich persönlich in diesem Spannungsbereich?
Also ich bin ein Angestellter des Bundes, ich vertrete Sie alle. Also es ist nicht so, dass ich keine politische Zugehörigkeit haben könnte. Ich habe keine, ich bin in keiner Partei. Jetzt also vielleicht eine persönliche Antwort. Ich hätte ein bisschen Mühe, weil ich finde Gutes fast in allen. Und mein Job ist nicht parteipolitisch tätig zu sein. Ich bin auch kein Politiker. Ich wurde vom Bundesrat ernannt, nicht vom Parlament gewählt. Und deswegen keine politische Zugehörigkeit.
Das habe ich verstanden, vielen Dank. Ist denn das ein Grundsatz, dass Menschen, die oder Personen, die in dieser Position wie Sie sind, nie einer politischen Partei zugehören dürfen oder gehören?
Nein, das habe ich aber nicht gesagt. Ich darf schon. Meine Vorgängerin Pascal Beresville war in der SP und sie hat das auch gesagt. Weiß nicht von Jakob Kellenberger, aber ist er, also wie ich ihn kenne, oder mit der Rechts, ein Freisinniger im weitesten Sinn des Wortes. Ich habe meine Vorbilder und die finde ich mehr oder weniger in allen Parteien. Jetzt, politisch heißt für mich, also etymologisch politisch, oder die Polis, also das, sie sind die Politik. Die Versammlung nicht der Leute, die diskutiert und entscheidet. Dann, das mache ich dann. Das heißt nicht, dass ich mich nicht äußere, dass ich nicht meine Meinung geben darf. Im Gegenteil. Aber in diesen Belangen nicht. Also, und das ist gerade vielleicht ein Missverständnis in der ganzen Diskussion. Wir haben ein Mandat des Bundesrates, nicht? Und der ist sakrosant. Ja? Das ist auf meinem Tisch. Und wir müssen versuchen, das zu erreichen. Kommen dann zurück und sagen, das hat funktioniert, ihr nicht. Hier habe ich das erreicht, oder genügt das? Ja, aber das entspricht nicht dem Mandat. Ich weiß, aber das ist, was möglich ist, oder? Nein, es ist mehr möglich. Okay, ich versuche es nochmals. Das ist meine Aufgabe, nicht? Also nicht rechts oder links und so. Die Aufgabe ist auch, unsere Aufgabe zu verstehen, welche sozialen Prozesse nicht in unserem Land sich abwickeln. Und im weitesten Sinn des Wortes, natürlich sind wir auch politisch tätig, aber nicht parteipolitisch.
Ja, bitte.
Herr Balzaretti, guten Abend zum Zweiten. In den Medien oder wir erfahren sehr viel über die Vor- und Nachteile für das EU-Rahmenabkommen. Mich würde aber noch interessieren, was eigentlich die Interessen der EU sind, damit das Rahmenabkommen abgeschlossen wird. Also ist da rein der autonome Nachvollzug? Und vielleicht eine Zusatzfrage, vor allem am Verhandlungstisch würde es mich noch interessieren, wo gehen Sie gestärkt am Verhandlungstisch, also wenn es darum geht, verschiedene Positionen zu verhandeln aus dem Vertrag? Ich weiß, es ist sehr schwierig daraus vielleicht eine Antwort zu bringen, weil es ja über 150 Abkommen gibt mit der EU. Aber mich würde da interessieren, welche Bereiche gehen Sie sehr gestärkt am Verhandlungstisch, ist der Bereich Bildung, Forschung, wo wir jetzt als Schweiz am längeren Hebel sind als die EU?
Ja, diese zweite Frage ist eine schwierige, weil eigentlich müssen wir schon anerkennen, dass aufgrund der geografischen und dann der Kräfteverhältnisse nicht, wir sie mehr brauchen als sie uns. Das ist eine Tatsache. Ja. Aber nichtsdestotrotz nicht, also wir sind überall gut. Und das schätzen sie und das ist auch für sie, wie kann ich sagen, nützlich. Nicht? Dass im Mittel, im europäischen Kontinent, einen Staat gibt, der institutionell stabil, der sicher ist, also innovativ, mit einer starken Wirtschaft, mit einer starken Bevölkerung und so weiter. Das wissen Sie wohl, nicht? Und deswegen, wenn auch in den Bereichen, praktisch in allen, nicht? Also wir höchstens auf gleicher Ebene sind, es ist wirklich schwierig, einen Bereich zu finden, wo wir wirklich ein Nebel haben. Vielleicht Verkehr, ja? Straßenverkehr, Durchquerung durch die Alpen, nicht? Auch Luftverkehr zum Teil. Es ist schwierig für Sie auch rundum zu gehen. Vielleicht die Personenfreizügigkeit, weil wir also Arbeitsplätze anbieten, gute nicht, mit guten Löhnen und so. Aber wir brauchen auch die Leute, das muss man auch also einsehen. Aber eher als dieser Ansatz, glaube ich, verfolgen wir einen qualitativen, nicht? Also wir sind gute Partner und deswegen ist diese Partnerschaft für beide gut, nicht nur für uns. Und das machen wir immer wieder, nicht? Die Forschung, Sie haben Forschung erwähnt, natürlich bekommen wir viel Geld von den europäischen Fonds. Aber viele Wissenschaftler, nicht, also Forscher, die in der Schweiz sind, sind europäische Bürger, die bei uns sind, weil die Labore gut sind, weil die Universitäten gut sind, die ETHs und so. Nicht? Und was sie produzieren, ist auch für sie gut. Also wir müssen immer wieder daran denken, wo es Win-Win-Win-Win gibt, oder? Und dann ergibt sich quasi natürlich nicht eine mögliche Zusammenarbeit. Die erste Frage, diese mögliche Zusammenarbeit ist aber für Sie, und das ist zum Teil störend, oder? Aber das ist für Sie nur möglich aufgrund einer gemeinsamen rechtlichen Grundlage, nicht? Also, weil es spielen in alle diesen Bereichen auch noch Gedanken der Wettbewerbsfähigkeit, der gleich langen Spieße, nicht? Also der allgemeineren Gleichheit. Und für die Europäische Union, wie für uns vor 150 Jahren, nicht, als Bundesstaat entstanden ist, aber sehen Sie, viel später haben wir ein Binnenmarktgesetz erlassen, das war in den 90er Jahren. Vorher gab es in der Schweiz keinen Binnenmarkt. Nicht? Ich als Tessiner Anwalt konnte nicht in Bern tätig sein als Anwalt. Oder? Und für Sie ist das so entscheidend. Und Sie insistieren so viel, weil Sie so groß sind, dass wenn Sie diese Regel nicht starr durchsetzen, nicht unmöglicherweise, ich sage jetzt zwischen Norden und Süden und Westen und Osten und Westen, nicht diese Homogenität sicherstellen können. Für Sie ist der Binnenmarkt sakrosant, wie für uns die Neutralität. Oder? Und wenn Sie jetzt die zwei Fragen verbinden, versuchen, also die zwei Antworten, sehen Sie die Schwierigkeit, ja? Gleichzeitig die Interessen, nicht? Also, wie können wir so gut diesen Markt integrieren, aber gleichzeitig unsere Besonderheiten nicht also, aufrechterhalten, nicht? Mit anderen Worten, welche Integration, die höchstmögliche, aber gleichzeitig die höchstmögliche Souveränität im materiellen Sinne, nicht im formellen, oder souverän sind wir immer, aber auch materiell, oder? Wo müssen wir schauen, dass Sie auch anerkennen, dass diese Spezifizitäten nicht also eine besondere gesetzliche Regelung mit sich bringen? Das ist die Schwierigkeit. Und in diesen zwei, drei Bereichen, die wir lange da diskutiert haben, ist diese Lösung noch nicht da. Wenn wir die finden, dann haben wir auch die Lösung für das Ganze nicht. Und dann wird die Partnerschaft eine echte Partnerschaft. Dann kann man in allen Bereichen nicht die Stärken, die wir haben, geltend machen. Kann man auch profitieren von ihren Stärken, vom Markt. Also 500 Millionen Leute haben wir noch nicht in der Schweiz. Nicht? Also das sind Geschäfte, nicht, die wir tätigen können. Aber viel mehr als Geschäfte, es gibt auch einen Raum, nicht der Werte, nicht der Prinzipien. Ich meine, unser Recht ist zum Teil Code Napoleon, also deutsches Recht, nicht, und das türkische Zivilgesetz ist das Schweizer Zivilgesetz und so. Wir sind in Europa viel mehr als nur wirtschaftlich verflochten, nicht. Aber diese verschiedene Sichtweise, nicht, also was Recht ist, was Homogenität, Integration bedeutet, das müssen wir lösen. Wenn wir das nicht lösen, dann werden wir nie ein Abkommen, ein institutionelles Abkommen abschließen.
Eine letzte kurze Frage.
Ich habe eine systempolitische Frage. Wir haben in der Schweiz ein Milizsystem, das über viele Jahrzehnte wahrscheinlich sehr erfolgreich funktioniert hat. Und mittlerweile ist die Komplexität der Themen so groß geworden, dass ich mich frage, auch in einem Milizparlament, wie ist das in der Lage, die Komplexität zu erfassen? Und zweitens, die Politiker, die verschiedenen Parteien vertreten, das zu der Bevölkerung rüberzubringen. Wenn ich dann sehe, wie das Abstimmungsverhalten ist, also wenn eine Abstimmung ansteht, wie viel Prozent an der Bevölkerung abstimmen geht, auch in einem Umfeld von Social Media, wie viel Zeit hat man noch, nimmt man sich einen Hintergrundtext zu lesen zu einem Thema und man entscheidet einfach sehr schnell. Wäre meine Frage, inwiefern sind wir als direkte Demokratie benachteiligt gegenüber einem indirekten System, wo man halt viel mehr Wissen hat und so vielleicht schneller entscheiden kann?
Also das war keine kurze Frage und die Antwort befürchte wir noch länger. Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Und vielleicht versuche ich doch, das so kurz wie möglich zu machen. Nicht? Ich glaube, es gibt nur eines. Transparenz. Transparenz, Transparenz. Also man muss immer wieder von Anfang an klar erklären, was man macht. Die Komplexität ist da, keine Frage, oder? Aber die Art und Weise, wie man kommuniziert, glaube ich, erlaubt. Also echte Kommunikation, nicht Marketing, nicht, also, nicht Alibi-Kommunikation. Erlaubt dann, Vertrauen zu schaffen und dann akzeptieren Leute nicht, Politiker und dann wir alle, dass wir nicht mit allen Details zurechtkommen, das ist unmöglich, oder? Sie fragen auch nicht, wie ein Quantumcomputer funktioniert, oder? Aber es funktioniert und die Maschine ist da und das geht viel schneller als die früheren. Ich glaube, das ist das. Also Transparenz, Dialog und Vertrauen, das ist die Lösung. Und wenn das da ist, dann wird, was wir tun, jetzt sage ich wir, also Bundesbeamte, Politiker und so, von der Mehrheit der Leute getragen, nicht? Und das gilt dann. In den anderen Systemen ist es ähnlich, nur kann man sich erlauben, vielleicht Dinge zu forcieren, nicht am Anfang. Aber wenn man diese Transparenz nicht pflegt, dann funktioniert es auch nicht immer. Oder, in diktatorischen Systemen funktioniert das eine Weile und dann gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist das. Die Komplexität der Dinge sollte keine Ausrede für uns sein, nicht, also diese Dialoge zu vermeiden, weil das funktioniert auch nicht, oder? Und vielleicht andere Wege der Kommunikation, aber eigentlich, was wir eigentlich versucht haben, mein Chef, Bundesrat Cassis, hat es von Anfang an so transparent wie möglich, oder, dieses Dossier geführt, zum Teil zu seinem Nachteil, weil Transparenz schafft dann auch Widerstände und Resistenz. Wir haben nach dem Ende der technischen Verhandlungen also Erläuterungen veröffentlicht, also Konsultationen mit allen möglichen Ansprechpartnern geführt im Inland, oder? Also Transparenz. Und auch so ist es schwierig, oder? Aber wenn man glauben würde, man kann das System anders gestalten, um zu vermeiden, die Leute mit der Komplexität der Welt zu konfrontieren und dann ist es besser funktioniert, glaube ich nicht. Also ich glaube, der wirkliche Weg ist, und ich bin sehr froh, oder, heute hier zu sein, weil das gefällt mir, aber ich spüre auch, es bringt etwas, oder so, diese sehr zivile Auseinandersetzung mit Ideen, also das ist, was eigentlich die Schweiz ausmacht, und das müssen wir aufrechterhalten.
Ja, also vielen Dank, der Stadttalk ist leider schon vorbei. Ich würde am liebsten gleich nochmal einen mit Ihnen machen und über philosophische Themen sprechen. Aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Herr Baltaretti muss noch nach Lausanne heute. Und aber er wird noch hier sein bis gegen 9 Uhr. Also wenn jemand dann auch noch eine Frage hat an ihn, dann dürfen Sie das gerne machen. Ich möchte mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte
mich danke Ihnen.
Auch natürlich bei Ihnen bedanken, beim Publikum. Und hier gerne noch was übergeben. Hier eine quasi Winterthurer-Tradition. Und einem Confiseur hier aus Winterthur. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, das ist der Stadthalt vom 30. Januar. Ganz herzlichen Dank Roberto Balzaretti, herzlichen Dank Christian Huckenberg für die Moderation. Ich möchte mich ganz kurz noch, die oft hinkommen, wissen, dass jetzt noch so ein bisschen etwas kommt, was einfach für uns wichtig ist, nämlich uns zu bedanken bei allen, die den Stadttag möglich machen. Das ist unser Team natürlich, aber dazu gehört ebenso auch Tatjana von der Coal Mine, andere Leute, die da arbeiten, der Andrew, der Technik macht, Fleur, die Fotos macht ganz viele Firmen, Partner, Stiftungen, die uns ermöglichen, dass wir das hier am Leben erhalten können. Zum Teil seit vielen Jahren schon dabei sind. Als Partner, als Firmenmitglied. Mitglied ist Stichwort an euch alle. Man kann Mitglied werden im Verein Stadthalk. Das ist die attraktivste Mitgliedschaft, die es gibt von der Welt, weil man gratis Eintritt überkommt dagegen. Eigentlich ist es ein Abo und nicht eine Mitgliedschaft. Für 50 Franken hat man gratis Eintritt das ganze Jahr. Wir haben das neue Programm, das sieht so aus. Das liegt auf dem Ausgang, es liegt auch auf dem Tisch. Sie können das gerne mitnehmen. Ich möchte den nächsten Tag noch ansagen, das ist am 27. Februar. Es geht politisch weiter. Wir sind ja nicht immer politisch, aber jetzt ist es wirklich so, dass wir nächstes Mal gerade nochmal ein politisch heisses Thema aufgreifen, nämlich Konzernverantwortungsinitiative. Wir haben den Silvio Kraus da, er ist Geschäftsführer von Eukredit und engagiert sich sehr stark für die Initiative hier in Winterthur, aber darüber hinaus, er wird unser Gast sein. Was wir sonst vergessen haben, werdet ihr sehen, hier auf dem Flyer. Ich freue mich, wenn ihr wiederkommt. Wir dürfen auch weiter erzählen, dass hier spannende Veranstaltungen stattfinden, jeden letzten Donnerstag im Monat. Jetzt ist die Bar noch offen bis um 9:30 Uhr. Und ich freue mich, wenn Sie noch da bleiben. Vielen Dank fürs Kommen. Nachher einen guten Heimweg. Merci vielmals.
Dankeschön.